Kapitel 9. Sozialer Einfluss. Abschnitt 9.1. Forschung zum sozialen Einfluss. In der Sozialpsychologie und speziell im Bereich der Forschung zu sozialem Einfluss versucht man zu beschreiben, erklären und vorherzusagen, wie Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen von Personen durch die tatsächliche, vorgestellte oder implizite Anwesenheit anderer Personen beeinflusst werden. In Klammern vergleiche Alport. Die Forschung zu sozialem Einfluss kann als einer der absoluten Kernbereiche der klassischen Sozialpsychologie betrachtet werden. Dies ist unter anderem auch einer der zentralen Gründe, warum die Sozialpsychologie aus einem modernen Institut für Psychologie nicht mehr wegzudenken ist. Viele Fragestellungen aus diesem Forschungsbereich entspringen dem Bedürfnis, katastrophale Ereignisse der Menschheitsgeschichte, wie zum Beispiel den Holocaust, zu erklären. Wie konnte es möglich sein, dass Menschen dem Befehl folgten, selbst zu morden, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Wie lässt sich erklären, dass Familienväter in Konzentrationslagern andere Menschen vernichteten und abends mit ihrer Familie zufrieden unter dem Weihnachtsbaum saßen, in Klammern siehe Biografie Adolf Eichmann in Wucher aus dem Jahre 1961? Die Tatsache, dass der Mensch zu derartigem Verhalten fähig ist, erklärt, warum die Sozialpsychologie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von einem sehr negativen Menschenbild ausging. Diese Betonung der, in Anführungszeichen, dunklen Seite des Menschen zeigte sich auch in den damaligen Forschungsinteressen. Die Sozialpsychologie versuchte zu erforschen, warum und unter welchen Umständen Menschen dazu gebracht werden können, Böses zu tun. Die wohl berühmteste Studie in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Milgram-Experiment zum Einfluss von Autoritäten auf Gehorsam, welches bereits in Kapitel 1 kurz umrissen wurde und im Folgenden ausführlich dargestellt wird. Weitere Klassiker finden sich in den Arbeiten von Sherif und Asch, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern die Urteile anderer Personen die eigenen Urteile beeinflussen können. Es geht in diesen Studien also um den Einfluss von Mehrheiten auf Minderheiten, in Klammern, wie zum Beispiel der eigenen Person. Darüber hinaus werden wir uns auch mit der umgekehrten Seite befassen, also mit dem Einfluss, den Minderheiten auf Mehrheiten ausüben. Dieser Aspekt ist besonders im Bereich sozialer und gesellschaftlicher Umwälzungen und Revolutionen von Bedeutung. Hier führt nämlich konsistentes und gleichförmiges Verhalten einer Minderheit dazu, dass die Mehrheit überzeugt wird und sich der Minderheit anschließt. Berühmte Beispiele sind hier der Fall der Berliner Mauer oder auch die mittlerweile gesamtgesellschaftlich akzeptierte Idee des Umweltschutzes. Definition: Unter sozialem Einfluss versteht man die Wirkung einer Person oder einer Personengruppe auf die Gefühle, Gedanken und das Verhalten einer anderen Person, in Klammern bzw. Personengruppe. Dabei kann die Wirkungsquelle eine tatsächlich anwesende, eine implizit anwesende oder nur eine vorgestellte Person sein. Je nach Art des zugrunde liegenden Motivs unterteilt man in normativen und informativen sozialen Einfluss. Definition Ende. Abschnitt 9.2. Normativer und informativer sozialer Einfluss. Aus theoretischer Sicht sind zwei grundlegende Prozesse von sozialem Einfluss zu unterscheiden. Normativer sozialer Einfluss und informativer, in Klammern informationaler sozialer Einfluss. Von normativem sozialen Einfluss spricht man dann, wenn sich eine Person den Meinungen und Verhaltensweisen der Mehrheit anschließt, um dadurch einen guten Eindruck bei der Gruppe zu machen. Wie der Begriff normativ bereits nahelegt, ist hierbei die Orientierung an der Gruppennorm zentral, beziehungsweise das Vermeiden, von dieser abzuweichen und negativ aufzufallen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil einer Ihnen nur wenig vertrauten Gruppe, die überlegt, welcher Kinofilm sich am besten für die Abendplanung eignen würde. Wenn sich nun die Mehrheit der Gruppe klar für den anspruchsvollen Dokumentarfilm ausspricht, der in einem kleinen Programmkino läuft, werden Sie sich dieser Meinung vermutlich anschließen, auch wenn Sie insgeheim gerne den neuen Blockbuster gesehen hätten. Ihnen liegt daran, mit der Gruppenmeinung übereinzustimmen und nicht als Kulturbanause abgestempelt zu werden. Neben diesem Motiv nach sozialer Anerkennung, Akzeptanz und Sympathie kann die Orientierung an anderen auch darauf beruhen, dass man versucht, korrekte Informationen zu sammeln. In diesem Fall spricht man von informativem sozialen Einfluss. Gerade dann, wenn man sich bezüglich eines Themas, einer Beurteilung etc. unsicher ist, dient oft die Mehrheit der Gruppe als nützliche Informationsquelle. Man geht nämlich davon aus, dass die Gruppe richtig liegt. Beispielhaft hierfür wäre die Situation vor einer Sozialpsychologie-Klausur, bei der Sie nicht mehr genau wissen, welcher Forscher die Empathie-Altruismus-Hypothese aufgestellt hat. Auch wenn Sie selbst vielleicht glauben, dass es Freud war, werden Sie sich wohl umentscheiden, wenn alle anderen, in Klammern korrekterweise, annehmen, die Hypothese gehe auf Batson et al. Zurück. Folglich werden Sie Ihr Kreuz auch an der richtigen Stelle setzen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 9.1 im gedruckten Buch. Abschnitt 9.2.1 Normativer sozialer Einfluss. Die Asch-Experimente, in Klammern 1951 und 1956. In den Asch-Studien wurde die Frage behandelt, ob sich offensichtliche Fehlurteile anderer Personen auf die eigene Urteilskraft auswirken. Sprich, schließe ich mich dem Urteil der Mehrheit an, selbst wenn dieses falsch ist? Studie. Aschs klassisches Experiment zum Gruppendruck. Aschs Versuchspersonen gingen davon aus, dass es in dieser Studie um die Bearbeitung einfacher Wahrnehmungsaufgaben ging. Den Probanden wurde per Diaprojektion eine einfache Linie, in Klammern Standardlinie X, gezeigt. Diese sollten sie hinsichtlich ihrer Länge mit drei weiteren Linien vergleichen, in Klammern Vergleichslinien A, B und C. Siehe hierzu Abbildung 9.2 im gedruckten Buch. Insgesamt gab es dabei 18 Durchgänge. Die Linienschätzaufgaben wurden in Gruppen von 8 Personen durchgeführt. Folglich sahen die Versuchspersonen die Linien zusammen mit 7 weiteren Personen, die ebenfalls eine Einschätzung abgeben sollten. Allerdings waren diese keine wirklichen Versuchspersonen, sondern Konföderierte des Versuchsleiters. Sie hatten den Auftrag, in 12 der 18 Durchgänge falsche Wahrnehmungsurteile abzugeben, in Klammern kritische Durchgänge. Der Reihe nach gab nun jede der 8 Personen ihr Urteil ab, wobei die echte Versuchsperson an vorletzter Stelle saß. Bevor sie also in den kritischen Durchgängen ihr Urteil abgab, hörte sie die offensichtlich falschen Antworten ihrer 6 Vorgänger. Statt beispielsweise die Länge der Standardlinie X und der Vergleichslinie A als gleich zu bewerten, gaben die Konföderierten in diesem Fall an, dass Standardlinie X gleich lang sei wie die Vergleichslinie B oder C. In den verbleibenden 6 Durchgängen sollten die Konföderierten dann eine korrekte Einschätzung treffen, in Klammern neutrale Durchgänge. Zusätzlich wurde noch eine Kontrollgruppe eingeführt, die ebenfalls aus 8 Personen, in Klammern 7 Konföderierte, eine echte Versuchsperson bestand. Der Unterschied war hier jedoch, dass die Konföderierten ihre persönliche bzw. individuelle Einschätzung abgeben sollten, das heißt, es gab keinerlei Antwortvorgaben. Bei der echten Versuchsperson wurde nun als abhängige Variable erfasst, wie oft sie in den kritischen Durchgängen einer falschen Antwort zustimmte. Als Ergebnis fand Asch, dass in den Experimentalgruppen die Fehlerrate in den kritischen Durchgängen bei 37% lag, wohingegen in der Kontrollgruppe lediglich 0,7% der Antworten falsch waren. Hier betrug der Anteil der Versuchspersonen, die in allen 12 kritischen Durchgängen fehlerlos waren, 95%. In der Experimentalgruppe waren dagegen 25% der Versuchspersonen fehlerfrei. Stattdessen gaben 5% der Versuchspersonen in allen Durchgängen ein falsches Urteil ab und ein Prozentsatz von 75% antwortete mindestens einmal falsch, wenn die Konföderierten zuvor eine offensichtlich falsche Schätzung abgegeben hatten. Eine genaue Auflistung der Fehlerverteilung findet sich in Tabelle 9.1 im gedruckten Buch. Studie Ende. In weiteren Studien fand Asch auch potenzielle Moderatoren seines Effekts. Der Effekt des Gruppendrucks war umso stärker, erstens, je wichtiger die Gruppe der Konföderierten für die echte Versuchsperson war, zweitens, je unmittelbarer die Konföderierten anwesend waren, in Klammern physisch und zeitlich, und je höher die Zahl der Konföderierten war. Hinsichtlich der möglichen zugrunde liegenden psychologischen Prozesse befragte Asch seine Versuchspersonen am Ende der Studie, warum sie ihrer Meinung nach falsche Antworten gegeben hatten. Ein Teil der Befragten gab an, tatsächlich davon überzeugt gewesen zu sein, dass die Gruppe recht hatte. Dies würde bedeuten, dass normativer sozialer Einfluss tatsächlich auch unsere physische Wahrnehmung beeinflussen kann. Wir schließen uns nicht nur äußerlich einer anderen Meinung an, sondern glauben wirklich, dass diese korrekt ist. Diese Internalisierung, in Klammern gleich innerliche Zustimmung, wird auch als private Akzeptanz, in Klammern Konversion, bezeichnet. Hier kommt der informative soziale Einfluss zum Tragen, da die Versuchspersonen die Gruppe als nützliche und zuverlässige Informationsquelle betrachten. Im Gegensatz dazu gab ein weiterer Teil der Versuchspersonen an, dass sie das falsche Urteil der Gruppe nicht geglaubt, sich diesem aber dennoch angeschlossen hatte, um mit der Gruppe konform zu gehen. Die Zustimmung zur Gruppe erfolgte in diesem Fall also lediglich im äußerlichen Verhalten, keinesfalls aber in Bezug auf die innere Überzeugung. Man spricht hierbei von öffentlicher Compliance. Im Unterschied stand bei diesen Versuchspersonen das Bestreben, nicht negativ aufzufallen. Sie unterlagen daher dem normativen sozialen Einfluss. Insgesamt zeigt sich also bei den Asch-Studien, dass beide Prozesse möglich sind, informativer wie normativer sozialer Einfluss. Manche Versuchspersonen schlossen sich der falschen Mehrheitsmeinung an, um damit die Validität ihres eigenen Urteils abzugleichen, in Klammern informativer sozialer Einfluss, während andere vermeiden wollten, sich negativ von der Gruppe abzuheben, in Klammern normativer sozialer Einfluss. Abschnitt 9.2.2. Informationaler sozialer Einfluss. Die Scherif-Studien, 1935. Scherif-Studien zum autokinetischen Effekt gehören zu den ersten und wohl einflussreichsten wissenschaftlichen Untersuchungen zum informativen sozialen Einfluss. Der autokinetische Effekt ist eine optische Täuschung, die immer dann auftritt, wenn das menschliche Auge keinen zweiten visuellen Referenzpunkt hat. Studie: Scherifs Studien zum informationalen Gruppeneinfluss. Scherif erzeugte zunächst einen autokinetischen Effekt. Die Versuchspersonen saßen in einem vollkommen abgedunkelten Raum und sollten einen weißen Punkt beobachten, der in die Wand projiziert wurde. Die optische Täuschung bestand dabei darin, dass der Punkt nach einer gewissen Zeit im Blickfeld des Betrachters als bewegt wahrgenommen wurde. Die Stärke der Bewegung, in Klammern Amplitude, war dabei abhängig vom physiologischen Aufbau des Auges. In einem ersten Teil des Experiments sollten die Versuchspersonen zunächst das Ausmaß der Amplitude einschätzen, also angeben, wie stark sich der Punkt ihrer Meinung nach bewegt hatte, in Klammern Einzelphase 1. Der zweite Teil des Experiments sah vor, dass die Versuchspersonen in einer Gruppe mit anderen Versuchspersonen darüber diskutieren sollten, wie stark sich der Punkt bewegt hatte. Sie sollten hierüber eine Gruppenentscheidung treffen, in Klammern Gruppenphase. Im dritten und letzten Teil des Experiments wurden die Versuchspersonen dann nochmals gebeten, alleine eine Einschätzung zur wahrgenommenen Amplitude zu treffen, in Klammern Einzelphase 2. Welche Ergebnisse konnte Scherif nun beobachten? In der ersten Einzelphase war die Varianz der Einzelmeinungen zur Stärke der Amplitude des Punktes relativ hoch. Das heißt, die Einschätzungen der Versuchspersonen unterschieden sich stark. In der Gruppenphase glichen sich die Einzelmeinungen dann an eine moderatere Gruppenmeinung an. In Klammern, die Varianz wurde signifikant geringer. Interessant war nun, dass die Versuchspersonen in der zweiten Einzelphase nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Ausgangsmeinung aus Einzelphase 1 zurückkehrten, sondern sich auch bei der individuellen Befragung an das moderatere, geringer streuende Urteil aus der Gruppenphase anpassten. In Klammern, siehe hierzu Abbildung 9.3 im gedruckten Buch. Studie Ende. Welche psychologischen Prozesse können dieses Ergebnis der Scherif-Studien erklären? Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Situation, die Scherif mit dem autokinetischen Effekt erzeugt hatte, von großer Unsicherheit begleitet war. Die Probanden waren sich bezüglich ihrer eigenen Einschätzung also sehr unsicher. Als Folge versuchten die Versuchspersonen gerade in der späteren Gruppenphase die Urteile der anderen Versuchspersonen zu nutzen, um die Realität zu definieren und so lediglich selbst zu einem validen Urteil zu kommen, in Klammern informativer sozialer Einfluss. Sobald die Versuchspersonen in der Gruppenphase allerdings eine bestimmte Gruppennorm über die Stärke der Amplitude des weißen Punktes entwickelt hatten, wirkte diese Gruppennorm auch später noch in der Einzelphase 2 nach und beeinflusste das zweite Individualurteil der Versuchspersonen. Folglich hatten die Probanden die Gruppennorm verinnerlicht bzw. waren von ihrer Richtigkeit überzeugt, in Klammern private Akzeptanz. Abschnitt 9.3. Das Milgram-Experiment. Neben den Studien zum normativen und informativen sozialen Einfluss sind auch die Studien Milgrams wesentlich für die Forschung zu sozialem Einfluss. Hierbei geht es nicht um den Einfluss von Gruppen, sondern um die Beeinflussung durch Autoritätspersonen. In diesem Zusammenhang führte Stanley Milgram im Jahr 1963 eine Reihe aufsehenerregender Studien zu Gehorsam und Autorität durch. Er ging der Frage nach, inwieweit Menschen die Befehle und Anweisungen von Autoritätspersonen befolgen, beziehungsweise wie weit sie dabei gehen. Wären Menschen beispielsweise dazu bereit, eine andere Person zu töten, nur weil ihnen dies befohlen wurde? Nach den unfassbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während des Zweiten Weltkrieges durch die Nationalsozialisten in Deutschland begangen wurden, war dieser Schluss naheliegend. Zur Klärung seiner Fragestellung führte Milgram verschiedene Experimente durch, die alle einen ähnlichen Aufbau hatten. Studie: Die Milgram-Experimente zum Gehorsam gegenüber Autoritäten. In den von Milgram durchgeführten Experimenten wurden die Versuchspersonen in der Annahme rekrutiert, an einem Lernexperiment teilzunehmen. Dabei sollte geklärt werden, ob Bestrafung generell zu besseren Lernleistungen führt. Den Versuchspersonen wurde suggeriert, dass es zwei Bedingungen gebe, wobei ein Teil der Probanden die Rolle der Lehrkraft und der andere Teil die Rolle des Schülers übernehmen sollte. In Wirklichkeit wurden die Versuchspersonen jedoch stets der Lehrerbedingung zugeordnet. Die Aufgabe des Lehrers war es, dem Schüler Aufgaben zu stellen und diesen bei einer falschen Beantwortung mit einem Elektroschock zu bestrafen. Der Schüler, der in Wirklichkeit ein Konföderierter von Milgram war, saß im Nebenraum des Labors. Der Zeitpunkt, zu dem der Schüler einen Fehler machte, und auch die Art des Fehlers waren an einem Protokoll vorgegeben, das für alle Versuchspersonen gleich war. Zur Bestrafung eines Fehlers sollte der Lehrer also einen Elektroschock erteilen, wobei für jeden weiteren Fehler die Schockstärke intensiviert werden musste. Begonnen wurde mit einer Schockstärke von 15 Volt, in Klammern leichter Schock, die bis zu einer maximalen Schockstärke von 450 Volt, in Klammern tödlicher Schock, gesteigert wurde. Die Schockstärken waren auf einem vorgetäuschten Generatorkasten aufgemalt. In Wirklichkeit bekam der Schüler natürlich keinen Elektroschock. Jegliche Reaktion des Schülers auf einen angeblichen Schock des Lehrers war nur gespielt. Dabei wurden die Proteste des Schülers mit zunehmender Schockstärke immer lauter und mündeten in der Bitte, aufgrund der zugefügten Schmerzen endlich aus dem Experiment entlassen zu werden. Bei weiter steigenden Schockstärken bekam der Lehrer nur noch ein Wimmern, Stöhnen und letztlich Schreien des Schülers zu hören. Der Versuchsleiter, in Klammern Experimentator, gekleidet in einen weißen Kittel, saß dabei hinter dem Lehrer, in Klammern Versuchsperson, und gab die Anweisung, bei jeder falschen Antwort des Schülers die Schockstufe zu erhöhen und den Schock dann auch zu verabreichen. Immer wenn der Lehrer aufhören wollte, etwa weil er Mitleid mit dem Schüler empfand, entgegnete ihm der Versuchsleiter, bitte machen Sie weiter. Wenn der Lehrer dann immer noch nicht überzeugt war, weiterzumachen, schob der Versuchsleiter nach, der Versuch erfordert es, dass Sie weitermachen. Zögerte die Versuchsperson nach wie vor, fügte der Versuchsleiter ergänzend hinzu, es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Und schließlich, Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen weitermachen. Weigerte sich die Versuchsperson auch noch nach der vierten Aussage des Versuchsleiters, mit den Elektroschocks fortzufahren, so brach der Versuchsleiter das Experiment ab und die bis dahin maximale Schockstärke wurde als abhängige Variable notiert. Bevor Milgram seine Daten publizierte, schilderte er seinen Versuchsaufbau Psychiatern und ließ diese einschätzen, wie hoch der Prozentsatz derjenigen Versuchspersonen lag, die bei der Verabreichung der Schocks bis zur höchsten Stufe gingen, in Klammern 450 Volt. Die Psychiater, als Experten für menschliches Erleben und Verhalten, schätzten, dass dieser Anteil unter 0,2 lag. Das tatsächliche Ergebnis war dagegen schockierend. Im Durchschnitt verabreichten mehr als 60% der Versuchspersonen, in Klammern eine absolute Anzahl von n gleich 26 bei insgesamt 40 Versuchspersonen, Elektroschocks auf der höchsten Schockstufe von 450 Volt. Mit anderen Worten, über 60% der Versuchsteilnehmer gehorchten bis zum Schluss und hätten in Kauf genommen, dass die andere Versuchsperson durch einen tödlichen Elektroschock stirbt. Milgram fand diesen erschreckenden Befund relativ konstant über verschiedene Länder und Kulturen hinweg. In Abbildung 9.4 im gedruckten Buch sind die Ergebnisse der Studie dargestellt. Studie Ende. Eindrucksvoll beschreibt Milgram das Verhalten seiner Versuchspersonen. Ich beobachtete einen Geschäftsmann mittleren Alters, der fröhlich und zufrieden das Experimentallabor betrat. Innerhalb von 20 Minuten war er nur noch ein Häufchen Elend, das kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand. Er zog permanent an sein Ohrläppchen und rieb nervös seine Hände. Plötzlich stützte er seinen Kopf auf seine Hände und stammelte, »Oh Gott, lass es bitte aufhören!« Und dann machte er weiter und gehorchte dem Versuchsleiter bis zum Ende. Abschnitt 9.3.1 Moderatoren des Milgram-Effekts. Milgram konnte allerdings auch Bedingungen ausmachen, unter denen der Gehorsamseffekt reduziert war. Eine zentrale Variable war dabei die physische Nähe des Lehrers zum Schüler. Der Prozentsatz der Personen, die bis zur maximalen Schockstärke ging, reduzierte sich signifikant, wenn der Lehrer den Schüler nicht nur hören, sondern auch sehen konnte und wenn der Lehrer während des Experiments die Hand des Schülers halten sollte. Neben der Nähe zum Schüler stellte auch die physische Nähe zur Autoritätsperson eine wichtige Moderatorvariable dar. War der Versuchsleiter nicht mehr physisch anwesend und gab seine Anweisungen daher nur über das Telefon, so reduzierte sich der Anteil derer, die zu einer maximalen Schockstärke bereit waren, von 65% in der Standardbedingung auf, in Anführungszeichen nur, noch 20,5%. Auch die Legitimität der Autoritätsperson, in Klammern Versuchsleiter, spielte eine entscheidende Rolle. Wenn das Experiment beispielsweise in einem heruntergekommenen Bürogebäude durchgeführt wurde, ging der Prozentsatz mit maximaler Schockrate zurück auf 48%. Schließlich wurde der Milgram-Effekt auch durch das Verhalten weiterer anwesender Personen beeinflusst. War ein zusätzlicher Lehrer anwesend, der konsistent gehorchte, stieg die Maximalschockrate sogar bis auf 92% an. Dagegen waren nur noch 10% der Versuchspersonen bereit, die maximale Schockstärke zu verabreichen, wenn einer der anderen Lehrer nicht mehr gehorchte. Abschnitt 9.3.2 Warum tritt der Milgram-Effekt auf? Es stellt sich natürlich die Frage, warum es zum Milgram-Effekt kommt, beziehungsweise wie dieser psychologisch erklärt werden kann. Zum einen zeigen uns diese Studien, dass die Macht der Situation meist stärker ist als der Einfluss der Persönlichkeit. Wer hätte gedacht, dass so viele Menschen, die in Anführungszeichen ganz normal erscheinen, keinerlei aggressive bzw. antisoziale Persönlichkeitstendenzen aufweisen oder sonstige Auffälligkeiten haben, bis zur höchsten Schockstufe gehen und Mitmenschen auf Befehl töten würden? Ein denkbarer, zugrunde liegender psychologischer Prozess ist das sogenannte Entrapment. In diesem Fall ist damit gemeint, dass sich die Versuchspersonen durch die Anweisungen des Versuchsleiters und durch ihr eigenes Gehorchen immer stärker dazu verpflichtet fühlen, dem Versuchsleiter auch weiterhin bei höheren Schockstufen zu gehorchen. Etwas allgemeiner gefasst beschreibt Entrapment das Phänomen, dass eigene Verhaltensweisen häufig nicht beendet werden, obwohl deutlich wird, dass diese nicht mehr gewinnbringend sind bzw. sogar zu Nachteilen führen können. Im Wirtschaftssektor lässt sich dies beispielsweise daran erkennen, dass an einst getroffenen Entscheidungen festgehalten wird, Prozessänderungen abgelehnt werden, auch wenn sich abzeichnet, dass die Entscheidungen fehlerhaft sind. Grundlegend hierfür kann sein, dass die Risikobereitschaft im Verlustbereich zunimmt oder aber man schon so viele Ressourcen, in Klammern Energie, Zeit, Geld etc., in ein Projekt investiert hat und man daher bestrebt ist, diesen Aufwand zu rechtfertigen. Beispielhaft hierfür sind auch Verluste im Aktiengeschäft, wobei versäumt wurde, die Aktien trotz deren schlechten Verlaufes wieder zu verkaufen. Im buchstäblichen Sinne bedeutet also Entrapment, dass man durch sein eigenes Verhalten selbst in eine Falle tappt. Eine weitere Erklärung für den Milgram-Effekt ist, dass wir Menschen in unserer Sozialisation generell stärker für Gehorsam als für Ungehorsam belohnt werden. Wir haben vermutlich alle als Kind die Erfahrung gemacht, dass unsere Eltern bevorzugt dann schimpfen oder uns bestrafen, wenn wir nicht artig und folgsam waren, in Klammern zum Beispiel unser Zimmer nicht aufgeräumt haben. Dagegen wurde gehorsames Verhalten, in Klammern zum Beispiel erledigte Hausaufgaben, ein aufgeräumtes Zimmer etc., natürlich meist belohnt, sei es durch ein einfaches Lob oder durch andere Gesten wie einer Taschengelderhöhung oder einem Geschenk. Eine weitere psychologische Ursache des Milgram-Effekts könnte darin liegen, dass wir Menschen uns auf die scheinbare Objektivität und Sachlichkeit von Wissenschaftlern und Experten verlassen, in Klammern Expertenheuristik. Wenn uns ein Wissenschaftler grausame Dinge befiehlt, dann, in Anführungszeichen, muss dies einen Sinn haben. Demnach würden die Versuchspersonen das grausame Verhalten gegenüber anderen Menschen im Dienste der Wissenschaft zeigen. Dadurch finden sie auch eine Rechtfertigung für ihr Verhalten und können ihre persönliche Verantwortung, einem anderen Menschen zu helfen bzw. diesen nicht zu quälen, leichter abschieben. Abschnitt 9.3.3 Bedeutung des Milgram-Experiments. Als Fazit aus den Milgram-Experimenten bleibt festzuhalten, dass es leicht ist, Menschen dazu zu bringen, anderen Personen Grausamkeiten zuzufügen. Scheinbar bedarf es lediglich einer Autoritätsperson, die diese grausamen Tatsachen befiehlt, um bereitwillig zu gehorchen. Die Tatsache, dass die Milgram-Experimente sehr realistisch in ihrem Versuchsaufbau sind und eine hohe externe Validität aufweisen, lässt ihre Ergebnisse umso verstörender wirken. Sie zeichnen, passend zum damaligen Zeitgeist der Nachkriegsjahre, ein düsteres Bild der menschlichen Natur. Aufgrund der schockierenden Befunde wird sozialer Einfluss daher meist als etwas sehr Negatives angesehen. Es bleibt glücklicherweise anzumerken, dass es heutzutage ethisch gar nicht mehr vertretbar wäre, solche sogenannten High-Impact-Studien durchzuführen. Dennoch haben diese sicherlich wie kein anderes Forschungsprogramm dazu beigetragen, zu verstehen, was im nationalsozialistischen Deutschland und während des Holocaust passiert ist. Darüber hinaus mahnen sie uns zur Vorsicht, dass derartige Grausamkeiten auch in Zukunft noch möglich wären. Abschnitt 9.4 Einfluss von Minderheiten. Aufgrund der oben dargestellten Forschung zu sozialem Einfluss und Konformität entsteht leicht der Eindruck, dass es bei sozialem Einfluss lediglich darum ginge, wie Mehrheiten auf Minderheiten Einfluss nehmen. Betrachtet man aber die menschliche Geschichte und Entwicklung der Gesellschaft, so fällt auf, dass die meisten gesellschaftlichen Umwälzungen und Revolutionen von Minderheiten hervorgerufen wurden. Nehmen wir als Beispiel die Energiewende in Deutschland. In den 70er und 80er Jahren wurden Gegner der Kernenergie meist als eine Handvoll Spinne abgetan, die nicht wirklich wüssten, worin das Wohl der Gesellschaft liege. Sie ketteten sich an die Gleise von Castortransporten, betonierten sich teilweise ein und setzten für die Idee einer atomfreien Gesellschaft ihre eigene Gesundheit oder sogar ihr Leben aufs Spiel. Nach mehr als 3 Jahrzehnten und nach atomaren Unfällen wie Tschernobyl oder Fukushima ist nun die Mehrheit der deutschen Gesellschaft auf die Seite der Kernenergiegegner geschwenkt. Hier hat also eine absolute Minderheit über viele Jahre hinweg auf die Meinung der Mehrheit Einfluss genommen und diese geändert. Ähnliches ist beim Fall der Berliner Mauer passiert. Was zu Beginn nur Montagsdemonstrationen weniger 100 DDR-Bürger waren, weitete sich über mehrere Monate hinweg zu einem Massenprotest aus, der dann letztendlich zum Fall der Mauer sowie des gesamten DDR-Regimes führte. Wir sehen, dass auch Minderheiten Macht haben und einen Einfluss auf die überlegen erscheinende Mehrheit ausüben können. Doch welche psychologischen Prozesse sind dafür verantwortlich? Um den Einfluss von Minderheiten auf Mehrheiten zu demonstrieren, kehrten Moscovici, Lage und Nafrechou das klassische Asch-Paradigma zum normativen sozialen Einfluss einfach um und wandelten es inhaltlich etwas ab. Nun gab nicht mehr die Mehrheit der Konföderierten eine falsche Einschätzung ab, sondern diejenigen mit falscher Angabe blieben in der Minderheit. Studie: Experimentelle Untersuchung zum Einfluss von Minderheiten. In einem Experiment von Moscovici et al. Aus dem Jahre 1969 nahmen die Versuchspersonen in Gruppen zu 6 Personen teil. Alle der Versuchspersonen bekamen in den experimentellen Durchgängen stets blaue Dias zu sehen. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand dabei darin, die Farbe des gesehenen Dias öffentlich dem Versuchsleiter mitzuteilen. Die Farbe war immer blau, lediglich deren Intensität wurde in den einzelnen Durchgängen verändert. Es gab 2 Experimentalgruppen, in Klammern mit je 2 Konföderierten und 4 tatsächlichen Versuchspersonen, und eine Kontrollgruppe. Letztere bestand ausschließlich aus naiven Versuchspersonen, also wirklichen Teilnehmern, die keine Konföderierten waren. In der ersten Experimentalbedingung verhielt sich die Minderheit, in Klammern Konföderierte, inkonsistent, das heißt, sie gab in 2 Drittel der Durchgänge eine falsche Antwort ab. In Klammern, sie teilte dem Versuchsleiter mit, dass das Dia grün sei. In der zweiten experimentellen Bedingung handelte es sich um eine konsistente Minderheit, das heißt, die beiden Konföderierten beharrten in allen Versuchsdurchgängen auf der falschen Antwort grün. Als Ergebnis zeigte sich, dass nur die konsistente Minderheit einen signifikanten Einfluss auf die Versuchspersonen, in Klammern die Mehrheit, hatte, und zwar sowohl hinsichtlich der öffentlichen Compliance als auch in Bezug auf die private Akzeptanz. Inkonsistente Minoritäten hatten dagegen nur einen geringfügigen Einfluss auf die Rate der falschen Antworten. Studie Ende. Warum und wie können Minderheiten Einfluss nehmen? Moscovici und Personas argumentierten, dass, wenn Minderheiten über eine längere Zeitspanne hinweg auf ihrer Meinung beharren, in Klammern persistieren, Personen noch ein zweites Mal über bestimmte Probleme nachdenken, in Klammern think twice. Ursächlich dafür ist ein kognitiver Konflikt, der durch die voneinander abweichenden Meinungen ausgelöst wird. Man fragt sich natürlich, ob das Urteil der Minderheit nicht doch einen wahren Kern hat, da diese ja sehr konsistent in ihrer Meinung ist. Diese Überprüfung wird auch als Validierungsprozess bezeichnet. Er führt zu einer tieferen kognitiven Verarbeitung der jeweiligen Entscheidungs- und Urteilsprobleme, da man sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt und die einzelnen Argumente gegeneinander abwägt. Darüber hinaus werden Mehrheitsnormen hinterfragt und können somit durchbrochen werden. In Klammern siehe hierzu Abbildung 9.5 im gedruckten Buch. Erfolgt nach dem Validierungsprozess tatsächlich eine Einstellungsänderung in Richtung der Minderheit, kommt es zur sogenannten Konversion. Moscovici und Personas beschreiben dies als einen subtilen Prozess wahrnehmungsbezogener oder kognitiver Veränderung, bei dem eine Person ihre ursprüngliche Antwort aufgibt, um eine andere Sichtweise oder Antwort einzunehmen, ohne sich der Veränderung notwendigerweise bewusst oder dazu gezwungen worden zu sein. In seiner Konversionstheorie spezifiziert Moscovici, dass Konversion nur in Zusammenhang mit Minderheiten auftritt. Ausschließlich diese führen zu einer tieferen und genaueren Prüfung des Urteils und, sofern es zu einer Umkehr der Meinung kommt, zu einer wirklichen Überzeugung bzw. Einstellungsänderung, in Klammern private Akzeptanz. Im Vordergrund steht also ein inhaltlicher Konflikt darüber, welche Einstellung bzw. welche Meinung nun die tatsächlich korrekte ist. Dieser Konflikt könnte beispielsweise entstehen, wenn Sie in Ihrem Freundeskreis 2 Bekannte haben, die es massiv ablehnen, sich bei Facebook zu registrieren, in Klammern Minderheit. Ihnen gegenüber steht eine breite Masse von Facebook-Nutzern, die viele persönliche Dinge öffentlich preisgeben, in Klammern Mehrheit. Stellen Sie sich vor, Sie sind selbst in Facebook aktiv. Vermutlich lehnen Sie erst einmal die Meinung Ihrer beiden Minderheitenfreunde ab. Vielleicht wundern Sie sich aber mit der Zeit über deren persistierendes Verhalten, das andauert, obwohl die Mehrheit anderer Meinung ist. Sie fragen sich vielleicht, ob nicht doch etwas an deren Auffassung dran sein könnte, zumal die beiden Freunde ja den eher unangenehmen Platz der Minderheit einnehmen. Sie beginnen, sich Gedanken über die Thematik zu machen und wägen das Für und Wider beider Positionen ab. Es kommt zu einem inhaltlichen Konflikt, der möglicherweise dazu führt, dass Sie Ihre bisherige Meinung ändern und Ihren Facebook-Account löschen. In Klammern, bitte beachten Sie, dass mit diesem Beispiel kein richtig oder falsch vermittelt werden soll. Die Auswahl des Beispiels bzw. die Bestimmung von Minderheit und Mehrheit orientiert sich lediglich an dem derzeitigen Trend zur Facebook-Nutzung. Im Gegensatz dazu findet kein solch ausgeprägter Validierungsprozess statt, wenn sich die eigene Meinung von derjenigen der Mehrheit unterscheidet. In diesem Fall prüft man die einzelnen Argumente nämlich nicht so exakt. Stattdessen kommt vorwiegend ein sozialer Konflikt zum Tragen, das heißt, es geht weniger um den Inhalt der Argumente bzw. Meinungen, als um den Wunsch, von der Mehrheit akzeptiert zu werden und nicht aufzufallen. Passt man sich also der mehrheitlichen Meinung an, beruht dies meist nur auf einer äußerlichen Verhaltensanpassung, in Klammern öffentliche Compliance. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn eine Person, die den einfachen Zelt- bzw. Rucksackurlaub bevorzugt, in einer Gruppe von Personen, die stets einen All-Inclusive-Urlaub bucht, vorgibt, auch selbst vorwiegend Hotelurlaube zu planen. Um nicht aufzufallen, passt sie sich also äußerlich der Mehrheit an. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der nächste Urlaub doch wieder eine Rucksacktour wird. Abschnitt 9.5. Abschließende Bemerkungen. In Moscovicis Konversionstheorie wird der Unterschied zwischen dem Einfluss von Mehrheiten und demjenigen von Minderheiten betont. Ersterer basiert meist nur auf öffentlicher Compliance und einer weniger intensiven Informationsverarbeitung, während letzterer zu einer gründlichen Verarbeitung und tatsächlicher Einstellungsänderung führt. In Zusammenhang mit den Asch-Studien zum normativen sozialen Einfluss haben wir jedoch gehört, dass auch hier einige Versuchspersonen private Akzeptanz zeigten, obwohl sie von einer Mehrheit beeinflusst worden waren. Zu widersprüchlichen Untersuchungsergebnissen kommt auch Mackie, die zeigen konnte, dass gerade die Argumente der Mehrheit gründlich verarbeitet werden und es auch hier zu einer langfristigen Akzeptanz der Mehrheitsmeinung kommt. Wir möchten Sie mit diesen widersprüchlichen Ergebnissen natürlich keinesfalls verwirren. Vielmehr geht es uns darum, Ihnen zu vermitteln, dass sozialer Einfluss über ganz unterschiedliche Prozesse vermittelt sein kann und es darüber hinaus auch ganz unterschiedliche Arten von sozialem Einfluss gibt. So haben wir uns mit dem Einfluss von Mehrheiten, Minderheiten und Autoritäten beschäftigt, haben eine Unterteilung in normativen und informativen sozialen Einfluss vorgenommen, die jeweils auf unterschiedlichen motivationalen Motiven beruht, und haben erwähnt, dass sozialer Einfluss sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen kann. Gerade im Hinblick auf die teilweise unbewusste, unterschwellige Natur sozialen Einflusses sei noch einmal betont, wie vielfältig und übergreifend dieses Phänomen ist, das sich daher auch in vielen Bereichen zeigt. Vielleicht haben Sie beim Lesen Überschneidungspunkte zur Theorie der kognitiven Dissonanz oder auch zu den Befunden zur Einstellungsänderung entdeckt. Etwa dahingehend, dass Einstellungsänderung über das Verhalten erfolgen bzw. öffentliche Compliance zu privater Akzeptanz führen kann? Oder haben Sie sich an die Foot-in-the-Door-Technik erinnert, die ein Beispiel dafür gibt, dass Compliance ohne offenen Druck vonstatten gehen kann? Sozialer Einfluss ist also in vielen Situationen gegenwärtig. Mal sehen, wann Sie das nächste Mal beeinflusst werden.